Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4 vom Wartungsfenster. Mit mir dabei die Mistress. Ich komme nachher darauf zurück, woher das kommt.
Ist erläuterungsbedürftig. Ich bin die Claudia, hi.
Ja, genau. Und ich bin der Patrick. Hallo. Ja, jetzt hat sich's urlaubsbedingt ein bisschen gezogen, aber wir sind wieder da. Gut erholt aus dem Urlaub, zumindest einer von uns beiden. Mein Urlaub steht ja noch bevor, die Osterferien nahen hier in Nordrhein-Westfalen. Aber du bist hoffentlich gut erholt aus dem Urlaub gekommen.
Oh ja, war sehr, sehr schön, sehr entspannt an der Ostsee, ohne Notebook. Das war auch mal ganz neu für mich.
Dir hat wahrscheinlich was gefehlt. Ich kenne das. Mhm. Nein, mein Urlaub steht noch bevor. Aber ja, ich bin auch, glaube ich, spätestens nach heute bin ich urlaubsreif. Da will ich dann aber nicht dem Aufreger der Woche vorgreifen. Ich bin heute wieder um Jahre gealtert, aber gut. Wie geht's dir denn? Wie war denn dein Tag? Ist ja fast schon Wochenausklang. Morgen ist Freitag. Wir nehmen jetzt an einem Donnerstag daran, auf.
Genau, heute ist Donnerstag. Zum Glück schon. Nein, heute war entspannt. Heute einfach ein bisschen eine ganz frische neue Domäne beziehungsweise einen ganz frischen neuen Forest aus dem Boden gestampft bei dem einen Kunden und bei dem anderen Kunden ein bisschen Firewalls gemacht. Beides ganz, ganz nette Themen, ja.
Ganz nette Themen. Und war viel Schwurbelei dabei. Da kommen wir nämlich gleich noch drauf. Eines unserer Themen heute ist IT-Schwurbel. Ich freue mich schon drauf. Apropos Schwurbelei, weißt du eigentlich, dass wir jetzt eine Telegram-Gruppe haben? Also garantiert schwurbelfrei. Zumindest wenn es um den anderen Schwurbel geht. IT-Schwurbel weiß ich nicht, aber wir haben eine Telegram-Gruppe. Den Link dazu packe ich mal in die Shownotes. Ich glaube, ich habe dich eh schon mit reingepackt.
Hast du das getan? Naja.
Ist dir das nicht aufgefallen?
Nein, das ist mir deshalb nicht aufgefallen, weil ich das so selten benutze, dass mein iPhone diese App regelmäßig wieder entfernt.
Ach so, ja, dann hast du jetzt einen Grund, sie nicht entfernen zu lassen. Also ihr könnt uns dann zukünftig auch über diese Telegram-Gruppe mit Fragen und Kommentaren beglücken. Hast du gesehen, ob es neue Bewertungen gibt?
Habe ich nicht, nein.
Na, ich muss gestehen, ich habe auch nicht nachgeguckt. Ich möchte mich diesem ständigen Leistungsdruck der 5-Sterne-Bewertung nicht geben. Wir hatten übrigens doch noch einen schönen Themenvorschlag. Das ist aber dann auch schon für eine der nächsten Folgen, wo wir uns dann mit dem Thema Schatten-IT und Industrie mal beschäftigen werden. Auch ein ganz, ganz fabelhaftes Thema, gerade Schatten-IT, da kennen wir uns ja beide ein bisschen aus. Aber das kommt in einem der nächsten Folgen. Aber wenn ihr noch Vorschläge habt und Verbesserungsvorschläge, Ideen, dann lasst es uns wissen. Wir wollen jetzt aber mal mit einem anderen Thema mal anfangen. Wir hatten ja neulich bei uns im Office mal wieder so eine Anforderung, will ich es mal sagen, wo irgendwann irgendeiner um die Ecke kam und sagte, oh, wir bräuchten für diesen oder jenen Partnerstatus mal wieder eine Zertifizierung.
Es ist nicht so gelaufen wie üblich.
Es ist eigentlich so gelaufen wie immer.
Bisher ja.
Es fing anders an als sonst. Dann ist so, alle gucken an die Decke.
Schweigen im Raum, genau.
Genau, Grillen zirpen. genau. Jetzt sind wir beide, was Zertifizierung angeht, ja alte Hasen. Und das ist halt auch immer wieder so ein Thema, was einem doch immer wieder so begegnet. Aus unterschiedlichen Richtungen. A, haben wir es natürlich bei unseren Azubis oder man erlebt das immer mal wieder, wenn man Bekannten und Freunden, die sich so in Richtung IT entwickeln wollen, wenn man da um Rat gefragt wird. Ich kenne da noch ganz prominent so dieses Thema Arbeitsamt, MCSEs vor vielen, vielen Jahren. Aha. Ja, Zertifizierungen. Du hast ja auch ein paar mit den Jahren gesammelt, ne?
Ja, waren ein paar, allerdings, ich weiß nicht, wie viele DIN A4 Seiten das bei dir so sind. Es ist noch überschaubar bei mir, vergleichsweise.
Genau, also wir reden hier tatsächlich über die üblichen Herstellerzertifikate, wie sie die verschiedenen Hersteller meistens anbieten, um halt irgendwie zum Ausdruck zu bringen, dass sich jemand mit ihrem Zeug auskennt. Jetzt machen Claudia und ich ja viel Infrastruktur, das heißt, bei uns findet man so Zertifizierungen von den üblichen Verdächtigen wie Microsoft. Jetzt sind wir beide ja auch relativ HP Enterprise-lastig, das heißt, da gibt es dann auch eine ganze Menge Zertifizierungen. Ja, wir haben auch, glaube ich, ein paar MCSEs mal über die Jahre gesammelt. Mhm. Ich glaube, WatchGuard, was haben wir noch dabei? Bei dir war es noch ein bisschen Alcatel, ne?
Ja, ein bisschen Alcatel, genau, Telefonie. Jetzt hast du natürlich genau die eine angesprochen, über die ich nicht reden will.
Genau, das war eine von denen, wo man sagt, die verlängere ich auf gar keinen Fall.
Und dann kommen sie genau. Doch wieder an, Partnerstatus.
Genau, und das ist ja so der Punkt. Ne? Also wenn ich jetzt mal so in meiner Karriere mal zurück überlege, so die allerersten Gründe, warum ich so Zertifizierungen, Herstellerzertifizierungen gemacht habe, das war echt so Partnerstatus. Ne? Also wenn man Dienstleister ist, so wie wir, Systemhaus, dann kann man halt so einen Partnerstatus bei den verschiedenen Herstellerfirmen erlangen und das ist dann meist so an Umsatzziele geknüpft und zum anderen meistens auch dann an bestimmte Anforderungen, was Personenzertifizierungen angeht. Meistens ist es dann auch nochmal so vertrieblich und technisch getrennt und da kommt dann so ein bisschen auch dann, da kommen wir dann meistens ins Spiel, wenn es dann heißt, okay, da gibt es eine technische Zertifizierung zu machen. Aber das ist halt immer so das Thema Partnerstatus. Und das Zweite, das ist ja eher so da, wo wir uns wiederfinden, das ist so dieses, guck mal ein Eichhörnchen, guck mal eine neue Technologie, lass uns mal da rein.
Oh nein, dieser Titel klingt aber cool, den möchte ich unbedingt haben. Da bin ich ehrlich. Ja, das ist die zweite Hälfte. Ne? Einfach Interesse an Themen, an Technologien. Ja, und dann eben mit einer Zertifizierung auch ein strukturierter Weg, sich da reinzuarbeiten.
So genau, weil das ist ja eigentlich das Lustige.
Ja.
Es geht ja am Ende gar nicht darum, dass man diesen Schein dann hat, sondern wir machen uns ja eher so einen Spaß daraus, dieser Weg dahin. Ne?
Genau.
Muss man vielleicht mal erklären, also viele Firmen spucken für ihre Zertifizierungen dann so ich will nicht sagen Richtlinien raus, aber zumindest die Prüfungsinhalte, die sind bei vielen Herstellern sind die bekannt, dass eine bestimmte Zertifizierung oder eine bestimmte Prüfung, die zu einer Zertifizierung führt, dass da halt eben Kenntnisse in bestimmten Bereichen gefordert sind. Die sind meist relativ gut dokumentiert. Oft, also zum Beispiel, ich weiß von Citrix, die schmeißen dann auch schon mal raus, wie die Gewichtung da aussieht. Und meistens nehmen wir beide uns dann ja so ein Ding und sagen dann so, Bleistift, ne, und dann hakt man so die einzelnen Topics ja mal ab.
Ja, ganz luxuriös mit einem, manchmal auch mit einem Study Guide vom Hersteller, wobei man dazu sagen muss,
die sind aber meistens ziemlich schlecht.
Ja, das ist auch meine Erfahrung. Diese Study Guides sind meistens ziemlich schlecht, aber sie geben dir einen guten Überblick darüber, was erwartet wird. Das heißt auch, du liest das, beurteilst das schon als, das wird nicht vollständig sein, was hier steht. Und recherchierst weiter und dann weißt du es eben, wie es richtig ist. Aber ganz schlecht sind ja auch nicht alle, das will man ja gar nicht sagen.
Ja gut, teilweise, also klar, es gibt auch Zertifizierungen, wo dann halt vorher auf jeden Fall so eine Schulung, also ich sag mal, wir beide sind ja tatsächlich eher selten auf Schulungen. Ne? Also gerade dieses 5 Tage irgendwo, zack, Hotel und lalala. Bekommen wir leider viel zu selten.
Stimmt.
Hey, es geht nichts über Hotelfrühstück. Aber viel häufiger ist ja, dass wir tatsächlich dann irgendwie Dokumentationen uns da greifen. Das Thema Webinare, ne? Oder irgendwelche gruseligen Webpräsentation.
Erinnerst du dich daran, dass wir für unseren ersten Durchlauf MCSA, MCSE Videogutscheine bekommen haben?
Oh.
Für diesen Videokurs?
Oh, einfach.
Ganz, ganz vage. Ich glaube, wir haben da so in 2 Videos mal reingeguckt, haben die Augen verdreht.
Ich glaube, beim Thema Drucker habe ich dann gesagt: Alles klar, ich lasse das sein. Ich meine, das ist ja dann sowieso immer meist ein bisschen bitter. Ne? Also, Ich mach den Job ja schon ein paar Jahre und ich habe, wie man so schön sagt, relativ spät erst mein MCSE gemacht. Also,
Dafür viele
und
andere Sachen davor.
das ist dann immer schwierig, ne? Wenn du dich dann halt so Themen halt aus der Praxis auskennst und du musst dann durch diesen Lernen, durch dieses Lernzeug durch. Und das ist wirklich oh, warum?
Die Videos waren ein bisschen Folter, aber schlimmer fand ich eigentlich nur noch die Webinare, die ich für besagte Telefonie-Zertifizierung mir anschauen musste,
Darum
weil die
beneide
dann
ich dich
nämlich auch
wirklich
noch.
nicht.
Ah, weil die dann nämlich auch noch von jemandem mit einem sehr, sehr, sehr starken französischen Akzent durchgeführt wurden. Und es gab keine Untertitel. Also ich hatte keine Ahnung, was der da gesprochen hat.
Oh mein Gott.
Ja.
Ja. Genau, aber irgendwie haben wir es ja doch ganz, ganz häufig geschafft, uns dadurch diese Themen immer durchzunörden. Und das Schöne ist ja, man lernt ja dann doch eigentlich immer dazu, ne?
Steht
Ich
das
weiß gar nicht, ich
nächstes
habe
an?
ja.
Was steht als nächstes an? Oh
Wenn es
ja, es ist
danach.
so, ja, geht mir genauso.
Ja, das ist ja, zumindest für mich ist das ja, oder ach, für dich ja auch. Also, wenn man so eine Zertifizierung hat, also die meisten Hersteller sind dann so da und sagen, okay, meistens haben diese Zertifizierung dann eine bestimmte Lebensdauer. Eben weil man auch einfach möchte, dass die Leute sich weiter mit dem Zeug beschäftigen und am Ball bleiben und dann halt durch, meistens sind das dann so Delta-Prüfungen, die dann quasi nur so den neu dazugekommenen Teil einer Zertifizierung dann abprüfen, dann hat man automatisch die nächste Version. Das ist ja durchaus nachvollziehbar alles, aber das Problem fängt halt dann an, wenn du halt irgendwann relativ viele hast. Bei uns beiden war es halt relativ viel HP-Zeug, was man irgendwie mal so aktuell gehalten hat, ne? Also bei mir war es ja dann viel HPE-Storage, was dann irgendwie aktuell gehalten werden wollte, dann Netzwerk, dann hat es ja noch Microsoft hier, Microsoft da, dann hat es, also bei mir war es ja dann auch noch. Data Core hatte ich ja auch noch gemacht, das habe ich dann auch irgendwann nicht mehr verlängert, weil wir das Produkt auch einfach nicht mehr bei Kunden platziert haben. Dann hast du dir aus Spaß irgendwann mal irgendwelche Brocade-Zertifizierungen gemacht, so aus Spaß an der Freude. Und naja, wie man so schön sagt, das Hamsterrad sieht nur von innen aus wie eine Leiter. Irgendwann musste man dann auch mal kappen. Und so wie die letzten Jahre habe ich dann auch echt so einige Zertifizierungen dann abgeschnitten. Und ich glaube, das nächste, was bei uns beiden ansteht, ist dann Microsoft nochmal, ne? Müssen wir unseren Azure Administrator mal
Genau.
wieder aktualisieren.
Genau, ich ja, was manchmal ist auch der Hersteller derjenige, der das beendet mit den Erneuerungen. Zum
Oh
Beispiel,
ja.
ich habe ja auch mal die höchste Zertifizierung in Richtung Netzwerk gemacht bei HP. Die gibt es schlichtweg nicht mehr. Das heißt, die muss ich auch nicht verlängern. Also da haben
Das war dann
die in der
Master ASE
Richtung,
Networking, ne?
genau, ganz genau. Ja, und den gibt es schlichtweg nicht mehr. Und das haben sie auch nicht erneuert. Es gibt keine neue Version davon. Das heißt, ich stehe auch da nicht in der Verlegenheit, dass ich den verlängern muss. Dafür haben sie halt eben neue Wege aufgemacht mit den Aruba-Switching-Zertifikaten.
Gut, das war ja, glaube ich, auch dann so ein bisschen so in dieser Phase, wo HP Networking und Aruba da abgespalten wurden, ne? Das war ja auch irgendwie ganz kurios. Wir hatten dann ja beide irgendwie so ein HP ASE für Data Center Networking und dann noch so ein ASE Network Integrator. Muss man ja auch mal dazu erklären. Häufig ist es ja so, oder zumindest bei manchen Herstellern, dass man halt mehrere Prüfungen machen muss, um am Ende einen bestimmten Zertifizierungslevel zu erreichen. Und zumindest bei HP, da wissen wir es beide sehr gut, oder HP Enterprise, da wissen wir es sehr gut. Da schafft man es manchmal durch geschickte Kombinationen verschiedener Prüfungen in einem Schlag mehrere Zertifizierungen abzusahnen. Das war eben eine von den Geschichten, wo wir dann irgendwie mehrere auf einen Schlag bekommen haben. Aber klar, wenn die Technologie nicht weitergeführt wird, die MCSE gibt es ja so auch nicht mehr. Da hat Microsoft ja auch quasi, die hat Microsoft ja dann auch quasi irgendwann eingestellt.
Genau.
Wobei das aber auch interessant ist, ne? Also, Was hast du so für verschiedene Prüfungskonzepte erlebt?
Ja, Testcenter. Testcenter, Webprüfungen habe ich schon gehabt, je nachdem, wenn das, ich sag mal, so eine Delta, die ist manchmal auch einfach nur eine Webprüfung, die man auf einer Webseite durchklickt. Ich weiß, dass zum Beispiel auch viele Sales-Zertifizierungen genauso laufen. Ja. Und ja, seit Covid eben auch, wo auch immer du bist, aber auch überwacht, also
Genau,
sprich
proctored dann, ne?
angeboten, genau, proctored exams, mit Kamera am Notebook im Office vor der weißen
Wobei ich
Wand.
das eigentlich ziemlich geil finde, ne? Weil ich meine, wir beide kennen das
Ja,
Leid, dann
sehr.
Prüfungstermine, also die Hersteller bieten diese Prüfung nicht selber an, wickeln die also nicht über eigene Plattformen ab, sondern da gibt es halt dann Prüfungsanbieter. Einer der größten ist Pearson VUE. Und da gibt es dann halt Testcenter, das sind halt dann Firmen, die Pearson VUE Partner sind, die sich da so ein Testcenter eingerichtet haben, wo man dann halt auf Rechnern mit so einer speziellen Prüfungsumgebung, wo man diese Prüfung dann ablegen kann. Und da beide kennen wir das Leid, da irgendwo Termine zu finden. Ich glaube, wir haben zumindest im Großraum Köln, haben wir, glaube ich, so ziemlich jedes Pearson Testcenter irgendwann mal in die Finger gehabt.
Je nachdem, wie schnell das
Ich
gehen
bin,
musste, genau, sind wir auch was
genau.
weitergefahren. Ich war ja auch mal irgendwo in Siegburg draußen oder
Ja, Solingen hoch, ne, da die Ecke.
ja,
Also klar,
genau.
alles noch Nordrhein-Westfalen, aber da sind wir schon ein paar Kilometer gefahren. Und ja, Gott sei Dank ist das mittlerweile proctored möglich. Guckt ja also quasi die
Und
ganze Zeit einer mit der Kamera
flawless.
zu. Ja, das läuft ziemlich gut.
Das
Das läuft
läuft
ziemlich
ziemlich
gut.
gut. Zumindest muss man sagen, kann man jetzt auch, glaube ich, so sagen, zumindest bei Pearson VUE. Es gab auch noch einen anderen Anbieter, den ich da, wo ich die Erfahrung nicht so toll
Ach, das war WatchGuard,
fand.
ne?
Ja, genau. Criterion.
Kriterien oder so. Ach genau, das war die Firewall, das war die Prüfung für den
Jetzt.
Firewall-Hersteller, wo man in der Firewall eine Any-Regel für brauchte, ne?
Ganz genau.
Allein dafür hätte man uns schon bestehen lassen müssen.
Aber weil sie haben empfohlen, das nicht aus dem Unternehmensnetzwerk zu machen.
Ja,
Wenn du
okay.
dich erinnerst.
Ja, okay.
Ich finde es
Ja, gut.
trotzdem
Ich finde es trotzdem
unschön.
scheiße.
Genau.
Und diese Prüfungen, das ist also zumindest in den Testcentern war das immer relativ streng. Also bei Pearson, ne, immer schön hier mit zwei IDs und Foto wird gemacht und also Ausweis dann und meinetwegen auch Führerschein, braucht auch immer zwei ID-Cards und da Raum geführt, Handy abgeben, Uhr ablegen, Taschen leer machen und so weiter. Da waren die schon ziemlich streng und je nach Hersteller sehen diese Prüfungen halt auch unterschiedlich aus. Ich glaube, das meiste, was wir hatten, sind tatsächlich so Multiple Choice. Mein VMware VCAP, das war ziemlich geil, das Deployment XM damals für vSphere, das war so Lab, ne? Musst du halt dann eine Aufgabe gestellt bekommen, musst dann nur diese Aufgabe irgendwie lösen, wie war egal, Hauptsache am Ende kam das Richtige raus. Da hast du dann aber auch irgendwie 3 Stunden da gesessen, ne? Das fand ich ganz fair. Fun Fact: HP macht es bei den neuen Master ASE-Prüfungen ja genauso. Ne? Also die neuen
Ich
Master
auch
ASEs,
gelesen.
da ist die Prüfung richtig teuer. Ne? Weiß nicht, ich glaube irgendwie, weiß nicht, $700 oder 700 Euro. Und ist dann tatsächlich auch irgendwie wohl so ein bisschen eher Lab-basiert. Ist ja auch okay, ne? Weil ich glaube, jetzt muss ich so einen kleinen Disclaimer: Ich habe in einer Firma gearbeitet und ein Teil der Firma hat sich eben auch dann mit Schulung und Ausbildung beschäftigt. Und wir hatten damals, also ich habe das, musste da nicht mit, aber Kollegen von mir dann halt so ne, vom Arbeitsamt gesponserte IT-Ausbildungen, ne, dann prügelt sie die Leute da in sechs Wochen irgendwie zum MCSE und lässt die dann auf die Menschheit los. Und da kennen wir alle das Thema Braindump, muss ja auch bei allen Prüfungen vorher sagen, ja, hast keine Braindumps genutzt und so weiter. Wobei man da schon sagen muss, also zumindest das, was ich mal davon gesehen habe, das meiste ist Müll, schlicht und ergreifend. Ich meine, du kennst das selber. Wir sind da immer sehr, sehr gut eigentlich mitgefahren, ne? Wenn man da Praxiserfahrung hat, wenn man das Zeug, die Unterlagen vom Hersteller gelesen hat. Klar, manche Fragen sind auch ein bisschen so um die Ecke gedacht, ne? Da ist Microsoft immer ganz gut gewesen.
Oh ja.
Aber Kinder, lasst, also ne, wenn ihr eine Prüfung, lasst die Finger von Braindumps, vor allen Dingen für die, die Geld haben wollen. Ist einfach Bullshit. Lasst es einfach. Das geht immer in die Hose. Ja, also Zertifizierungen immer wieder lustig, aber ist so langsam, ich habe das jetzt alles mal ein bisschen bei mir entrümpelt. Ich kann ja nicht hier jeden Spaß mitmachen, aber das ist schon so ein Reflex, ne? Irgendwie neue Technologien, dann zack, erstmal gucken bei den Herstellern,
Ja,
was
aber
gibt es da an
genau, was kann man da
Zertifizierungen.
machen? Genau. Gibt es hier eigentlich eine neue schicke Zertifizierung? Ja. Ich kenne das.
Ich weiß, wie wir bei einem Projekt mal mit Cisco arbeiten mussten und ganz euphorisch waren und uns nach Cisco-Zertifizierungen umgeguckt haben. Genau, weil wir gehören jetzt zu den Leuten, wir haben kein CCNA oder sowas gemacht, ne?
Nein, ich habe nur die Bücher hier liegen.
Super.
Die
Wobei,
sind
die Bücher sind
zweimal
echt gut.
1200 Seiten. Die
Ja, aber die
Bücher
sind
sind
echt gut. Ich meine,
super.
heute kannst du mit Frame Relay
Die
nichts
sind
mehr anfangen
super.
oder so, aber die sind schon echt gut, weil die auch sehr, sehr schöne Sachen erklären, ne? Also
Richtig, ja.
das passt schon.
Also mehr als ein Study Guide, würde ich mal behaupten.
Ja, gut, ich meine, die Dinger sind ja auch dann auch immer, haben ja eine gewisse Lebenszeit, ne? Also die sind ja dann auch immer von einer bestimmten Zertifizierung abgestimmt. Aber ich kann da jeden nur ermutigen, sich solche Ziele mal zu setzen, weil es ist immer ganz schön, wenn man dann sowas bekommt. Man kann damit selber natürlich dann auch sein Know-how dokumentieren. Und das Wichtige ist immer, das erzählen wir ja auch immer unseren, ne, den Kollegen, Leute, nicht die Zertifizierung ist das Ziel, sondern der Weg dahin, ne, sich mit dem Zeug auseinanderzusetzen, sich das Know-how anzueignen und sich auch einfach in so Themen mal rein zu nörden.
Eigentlich ja.
Eigentlich ja.
Und
So.
eigentlich ist das nicht jedermanns Art zu lernen.
Ja, gut, da ist ja auch jeder ein bisschen anders, ne? Ich meine, das
Ja.
ist vielleicht an der Stelle ganz nett, dass wir da wieder ähnlich ticken. Das macht manche Sachen einfach. Ist ja auch immer ganz, ganz gut, wenn man sich zu zweit auf so eine Sache vorbereiten kann, wenn man die gleiche Sache macht. Manchmal ist es ja auch so, dass die Hersteller dann immer so, ne? Zwei von einer Art haben wollen bei den Personenzertifizierungen.
Und mit irgendjemandem muss man sich auch über lustige Absätze in Study Guides lustig machen können.
Ja, vor allem, wenn man dann halt wirklich mal so Fehler findet oder so, und so, hä? Das geht doch gar nicht. Oder, oh, guck mal.
Genau, oder mal
Wobei,
rückversichern. Guck mal, ich verstehe das nicht. Verstehst du das, was die hier schreiben? Ich glaube,
genau,
das
dann
ist
guckt man so und so,
Blödsinn.
nein. Wobei, manchmal haben wir ja auch schon Sachen echt gelernt, ne? Da waren
Ist auch
sicher
was
Sachen bei.
Bestimmtes raus.
Eigentlich jetzt nicht, es sei denn, du hast jetzt gerade eine Anekdote.
Nein.
Ach so.
Du hast es erwähnt. Doch, wir haben auch das eine oder andere gelernt im Sandy, keine Frage.
Ja, also sollte man sich auf jeden Fall mal durchschneiden. Wobei, bist du Paperback oder elektronisch?
Ja, elektronisch.
Ja, ne?
Schon
Ich meine, wir haben ein ganzes Regal
sehr.
voll mit Study Guides im Büro, aber die
Ja.
setzen halt auch eher nur Staub an.
Ich finde elektronisch einfach auch praktisch, ne? Gerade wenn man zu zweit an der Sache lernt.
Ja, definitiv.
Sonst muss man ja nacheinander, also nur ein Buch haben, nicht?
Ja, gut, wir haben uns auch schon mal so Study Guides geteilt, ne? Der eine hat Volume 1 gemacht, der andere Volume 2. Dann wurde eine Zusammenfassung geschrieben. Man hat sich da durchgenördet.
Das schon, aber ja, es ist suboptimal.
Gut, das Beste
Ich
ist
weiß,
immer
ich mag
noch
so ein Buch auch
hands-on.
in der Hand haben. Ich weiß, was du meinst. Aber praktischer sind die als E-Book.
Definitiv. Aber sollte ist ja auch heute eigentlich kein Drama mehr. Ja gut, und dann gibt es natürlich noch die Firmen, die dann bei den Zertifizierungen noch möchten, dass man einen Kurs besucht. Vor allem wäre es da ganz groß mit dabei. Da geht es immer noch für den VCP, gibt es dieses Course Requirement, was ich unfassbar dämlich finde.
Es gibt es
Data
inzwischen
Core
auch
hat das.
online und on demand, ne?
Ja gut, da gibt es ja mittlerweile verschiedene Möglichkeiten, dieses Course Requirement. Also da gibt es ja dann, ne? Also klar, du kannst immer noch irgendwo hinfahren. Oder halt, ja, online, Classroom, sonst irgendwas. Aber teilweise geht es auch on demand, ne? Habe ich auch
Ja,
gesehen.
genau. Immer noch
Ja.
die praktischste Variante.
Genau, wenn man mal Zeit hat, dann kann man sich das mal reinziehen. Wobei das halt, ich habe das ja auch mal irgendwann gemacht. Da hatte ich aber schon ein paar Jahre vor irgendwer hinter mir. Ich glaube, da war ich sogar schon wie Expert und dann saß ich da in so einer kleinen Klasse. waren irgendwie nur, weiß ich nicht, 5, 6 Leute oder so. War das auch irgendwie, war eine Woche mit einem Feiertag, da lief der Kurs eh nur statt 5 nur 4 Tage. Das war dann irgendwie so ab Tag 2, hat man dann mit dem Trainer gefachsimpelt oder wenn der Trainer irgendwas nicht wusste, dann wurde man gefragt. Das war schon ganz lustig. Ich habe das ja nur gemacht, weil ich diesen Kurs machen musste. Aber ich würde es auch nochmal machen. Ich würde es auch nochmal machen. Insofern. Mal schauen. Ja, aber ich glaube, das nächste, was wir müssen, ist erstmal Azure, unseren Azure-Admin da neu
Ja,
machen.
genau.
Und mal gucken, was uns danach noch Lustiges über den Weg läuft.
Ja, ein paar müssen wir, glaube ich, noch.
Ja, Citrix habe ich ja gerade erst.
Citrix
Citrix habe
hast
ich
du
ja gerade
gerade
erst frisch
erst.
gemacht, genau.
Ich habe aber auch noch ein Hybrid Infrastructure bei HP.
ASE oder ATP?
Ja, wir können den ATP verlängern oder den ASE draufsetzen.
Ach genau, das ist auch mal Pro-Tipp, ne? Also ne, am besten immer nach oben und nicht im, also ne,
Genau.
dieses, die Rezertifizierung ist nämlich dann meist, entweder machst du dann die nächsthöhere oder du bleibst dann halt, musst dann halt in der gleichen Stufe und wenn man schon anfängt zu lernen, dann kann man auch
Genau.
direkt ein höher einsteigen. Vielleicht auch nochmal so aus Arbeitgebersicht, ob jemand Zertifizierungen hat oder nicht, ist eigentlich total egal. Wichtig ist, dass die Leute, die das Wissen aus dem Projekt haben, also das fachliche Know-how haben. Das ist nämlich immer ganz lustig, wenn Leute wahnsinnig total durchzertifiziert sind und dann aber eigentlich keine Projekte haben und auch eigentlich keine fachlichen Fragen beantworten können. Also mir sind die Leute lieber, die keine Zertifizierungen haben, weil das lässt sich dann im Zweifelsfall schnell ändern. Aber wenn jemand jede Menge Zertifizierungen hat, aber keine Ahnung, dann ist immer die schlechteste Variante. Aber man muss halt auch irgendwie so ein bisschen Bock darauf haben. Also ne? Ist ja auch immer eine Prüfungssituation, ist ja auch immer so ein Ding.
Ja, ist
Insofern,
auch nicht für jeden. Ist auch nicht für
ja.
jeden. Ja, bei
Ja,
uns
so.
macht das offensichtlich Spaß. Das werden die Hörer auch schon mitbekommen haben jetzt.
Ja, es ist kein notwendiges Übel, das ist schon immer ganz, ganz lustig. Insofern, ja, wir halten euch mal auf dem Laufenden, wenn wir dann mal wieder über was Lustiges stolpern oder sich mal wieder irgendein neues Eichhörnchen gezeigt hat, in dem wir dann hinterher hechten und alles andere liegen lassen. Ja, jetzt haben wir eine Telegram-Gruppe und da wird ja viel geschwurbelt. Und ich weiß gar
In
nicht,
unserer hoffentlich nicht.
maximal IT-Schwurbeleien
Was meinst
und
du mit IT-Schwurbeleien?
naja.
Ich habe keine Idee, was du meinst.
Reicht es dir, wenn ich, also das müssen wir jetzt vielleicht als Disclaimer vorneweg schieben, ja? Das ist jetzt, also sollten sich Leute wiedererkennen, das ist rein zufällig. Rein zufällig, ja. Das sind teilweise Sachen, die hören wir häufiger und wir möchten jetzt einfach mal ein bisschen humoristisch mit einigen ja, IT-Schwurbeleien mal aufräumen.
Popular Misconceptions nennt man das auf Englisch. Weit so,
Ja.
ja, leider weit verbreitet solche.
Eine der schöneren, die wir ja immer mal, zumindest bei so kleineren Läden mal hören, wo wir oft dann teilweise auch neu reinkommen, wo wir dann mal so uns mal die Infrastruktur angucken und dann finden wir zum Beispiel alte ranzige Firewalls oder Router, wirklich tatsächlich Router. Und wenn wir dann sagen, die sollte aber mal vielleicht erneuert werden oder ne, tauschen Sie ihren Router doch mal gegen eine Firewall, dann kommt dann oft sowas wie, ja, wozu denn? Mein Router macht doch NAT, damit bin ich doch geschützt. Du
Ja,
lachst jetzt schon.
natürlich. Nein, ich habe gerade just am Montag in einem Gespräch gehört, warum brauchen wir denn jetzt eine Firewall? Wir haben doch diesen Virenscanner.
Auch schön.
Auch schön,
Auch
oder?
schön. Muss man vielleicht einfach mal mit aufräumen. Also mach mal erstmal das eine. Warum? Ich meine, ein Router macht NAT, also Network Address Translation. Das bietet zumindest insofern Schutz, dass bei IPv4, weil das ist nämlich der einzige Grund, warum man eigentlich, oder einer oder eigentlich der Grund, warum man heute NAT macht, IPv4, ja, übersetzen von RFC 18, 1918 Adressen auf öffentliche Adressen. IPv6 muss man das nicht mehr machen, man kann das machen, muss das aber eigentlich nicht mehr machen. Und ja, es ist tatsächlich so, dass NAT in gewisser Weise einen gewissen Schutz bietet, dass halt so einfach keiner von außen in das Netz über diesen Router hinweg reinkommt. Es sei denn, es gibt ein solches Port Forwarding oder ein Destination NAT. Warum sollte ich trotzdem eine Firewall einsetzen? Also wirklich eine Stateful Firewall dahinstellen. Oh, da fällt mir gleich die nächste schöne Schwurbelei ein.
Oh.
Aber erstmal, warum eine
Oh.
Firewall? Warum eine
Ich glaube
Firewall?
sogar, ich weiß, welche Schwurbelei du meinst.
Wir kommen gleich dazu.
Nein, weil eine Firewall sich eben im weitesten Sinne den Traffic näher anguckt, der da durchläuft, und zwar von innen nach außen oder von außen nach innen, wenn man denn ein solches Port Forwarding hat, ist eine Firewall eben auch in der Lage, da regulierend einzugreifen, bestimmte Protokolle zu sperren. Und das macht halt so ein Router nicht.
Genau, ne? Weil Router routet. Router erlaubt alles, was nicht explizit verboten ist. Und eine Firewall macht es genau umgekehrt. Es ist erstmal alles verboten, was nicht explizit erlaubt ist. Und deswegen ist am Netzübergang, am Perimeter immer eine Firewall einzusetzen und nicht einfach nur ein Router mit ein bisschen NAT. Ich meine, das haben wir alle zu Hause mit unseren Fritzboxen und Teledat-Routern von der Telekom und Kabelmodems. Ich weiß nicht was, das haben wir alle zu Hause stehen, aber für eine Firma ist das nun mal nichts. Da gehört eine Firewall hin. Jetzt hatten wir ja gerade schon, ne? Es begab sich vor vielen Jahren mal, dass ich mir mal eine Firewall angesehen habe mit einem relativ großen Regelwerk. Und da dachte ich so, oh, nett, das sind mal ganz schön viele Regeln. Und ich guckte mir die Regeln an und dachte mir, das ist aber komisch. Da gibt es ja eine Regel, die Verkehr von innen nach außen erlaubt. Und direkt dahinter gibt es eine Regel, die den Verkehr von außen nach innen erlaubt. Konnte aber nicht funktionieren, weil dafür das
Port
entsprechende
Forwarding
Destination
fehlte.
NAT fehlte. Und ich fragte so, warum gibt es für jede Regel, die Verkehr nach außen erlaubt, auch eine Regel, die Verkehr nach innen erlaubt? Und man guckte mich kurz an und sagte dann, ja, aber ich muss doch den Antwortverkehr zulassen. Und dann kurz innerlich gestorben. Und sah mich dann genötigt, das Konzept einer Stateful Firewall zu erklären.
Wurde es verstanden?
Wir haben danach die Firewall aufgeräumt und dann war gut. Warum
Okay.
brauche, warum, genau, Claudia, warum brauche ich denn keine Regeln für den Antwortverkehr? Du bist doch meine Netzwerkerin.
Ich bin deine. Ne Aha. Okay. SPI, Stateful Packet Inspection, fasse ich jetzt mal in einfache Worte. Die Firewall schaut nicht nur darauf, was für ein Protokoll das ist, sondern auch, ob dieses Protokoll korrekt ausgehandelt wurde. Sprich, ist diesem Paket, das von extern reinkommt, eine entsprechende Anfrage von intern vorangegangen. Wenn es von extern reinkommt und es gibt keine passende Kommunikation vorher dazu, dann wird das von der Firewall verworfen. Ja, das heißt, mein Browser beispielsweise fragt ein Paket im Internet an, es kommt eine Antwort rein. Das erkennt die Firewall wieder, die hat diese Kommunikation gespeichert und ja, lässt das dann eben auch zu als Antwort-Traffic, selbstverständlich.
Genau. Na, wichtig und das vielleicht auch so als Grundregel beim Bauen von Regeln ist ja immer, die allererste Frage ist ja, wer initiiert die Verbindung? Na, wenn eine Verbindung immer nur von einem Gerät oder aus einer bestimmten Richtung initiiert wird, dann muss ich eine Regel in die andere Richtung sowieso nicht bauen. Also ein schönes Beispiel ist ja immer, also nimm mal so einen Webserver, ein Client greift auf einen Webserver zu. Diese Verbindung wird immer vom Client initiiert und deswegen muss der Verkehr vom Client zum Webserver erlaubt werden. Es wird niemals einen aktiven Verbindungsaufbau vom Webserver in Richtung eines Clients geben. das sieht man auch häufig schon mal in Regelwerken, dass dann einfach eine Regel gibt, die dann A nach B erlaubt und dann wird aber aus Sicherheitsgründen nochmal eine Regel von B nach A, weil man weiß nicht ganz genau, ob da nicht mal möglicherweise aus der anderen Richtung eine Verbindung aufgebaut wird. Ist ja immer ganz gut, wenn man das mal zu Beginn aufklärt. Weißt du, wer SPI erfunden hat? Oder es zuerst implementiert hat?
Nein.
Checkpoint.
Ach.
Checkpoint. Nir Zuck, israelischer Tech-Mensch, war Ingenieur bei Checkpoint, hat da das Thema SPI entwickelt. Weißt du, welchen Laden der nachher gegründet hat?
Nein.
Palo Alto.
Ach.
Ja.
Das ist ein Ding.
Ja.
Wieder was gelernt.
Hat sich gelohnt, hier diesen Podcast zu hören. Ne? Mhm. wo wir doch gerade schon bei Virenscannern mal waren. Ne? Also wir haben ja auch ein paar Kunden mit Kaspersky. Also wir haben den nicht verbimmelt, aber die Kunden setzen ihn ein. Und jetzt, nachdem Kaspersky als russisches Unternehmen so ein bisschen in Ungnade gefallen ist, gab es da auch ganz lustige Diskussionen, inklusive der Diskussion, ja, was nimmt man denn jetzt für ein Ersatzprodukt? Lustigerweise gibt es immer noch diesen Glauben, dass der Defender von Microsoft nicht so toll ist. Kann ich gar nicht verstehen. Also muss man vielleicht mal echt aufräumen.
Inzwischen nicht mehr. Also ich konnte das verstehen, als das zu Zeiten von Windows 7 noch gesagt wurde. Ja, mag sein, das war dann nicht der beste Virenscanner, den man sich anschaffen konnte oder laufen lassen konnte. Aber heute... Ich sehe keinen Nachteil am Defender, ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Ja. Wir sind ja meistens in Windows-Umgebungen unterwegs und wie einfach der Windows Defender sich integrieren lässt, auch mit Microsoft 365, perfekt.
Ja, genau,
dann halt nicht noch ein drittes Produkt.
Gerade mit der Unterstützung auch ein verdammt mächtiges Produkt mit sehr, sehr guten Erkennungsraten, einem exzellenten Management, eben weil das Ding relativ tief und gut integriert ist. Also bitte, ne, den Defender nicht unterschätzen, das ist durchaus ein brauchbares Produkt. Und wenn einer sagt, den Defender kann man nicht gebrauchen, weil der kommt ja von Microsoft, definitiv Red Flag Schwurbelalarm. Eine andere schöne, ja?
Nein, definitiv. Also. Ich habe aber übrigens, wo wir gerade von Virenscannern reden, tatsächlich schon die Meinung vertreten gehört, zwei Virenscanner sind noch sicherer. Sternchen, gemeint ist nicht, ich benutze einen Virenscanner für Clients, einen anderen für Server. Finde ich, hat noch nachvollziehbare Normal, Gründe.
Einen am Perimeter und einen, ne?
Im gemeint Netz. Ist auf dem gleichen System. Ja, genau.
Das ist nie eine gute Idee.
Das ist nie eine gute Idee. Haben wir allerdings bei Kunden von anderen Menschen implementiert schon zuvor gefunden.
Ja,
mit der Begründung, also, ne, ja. Haben wir den Kunden gefragt, wie kommt denn das? Warum haben sie auf dem Server denn da zwei Virenscanner drauf? Dann sagten die, ja, wir hatten mal eine Ransomware-Attacke.
Okay.
Und dann wollten wir das noch sicherer haben. Und dann steht man ein bisschen hilflos da und möchte nichts Falsches sagen.
Na gut, wenn es um Ransomware geht, da verweise ich einfach mal auf eine unserer ersten Folgen, wo wir mal kurz abgeklopft haben, wie man seine Infrastruktur grundsätzlich sicher machen kann. Ja, ansonsten einfach nicht auf jeden Link und jeden Anhang öffnen. Ne? Nicht auf jeden Link klicken, jeden Anhang öffnen, dann ist das vielleicht alles schon halb so schlimm. Wobei, was wir ja auch schon gelernt haben, ein vernünftiges Berechtigungs- und Gruppenkonzept hilft da an der Stelle ja auch schon, was das angeht. Aber das ist ja auch immer wieder da, ich glaube, IGDLA ist
IGDLA.
Da quasi.
Und Least Privilege, genau.
Richtig. Also das sind auch so zwei Themen, da kann man sich quasi totmissionieren.
Oh ja.
Aber kommen wir zu weiteren schönen Schwurbeleien. Eine sehr schöne Schwurbelei, die ich auch immer wieder höre, betrifft die sogenannten FSMO-Rollen. Also die Flexible Single Master Operation. Genau. Mhm. Übrigens ganz lustig, ich hatte mal einen Kunden, Der hat dann trotzdem immer noch von seinem PDC und seinem BDC gesprochen, also aus seligen NT-Zeiten. Das war aber zu Zeiten schon von Server 2008. Also da gab es das ganze Konzept mit DCs schon ein bisschen. Und ich habe dann immer gesagt, ja, BDC gibt es nicht mehr, DCs sind gleichberechtigt. Und irgendwann war er ganz schlau, sagte, ja, aber die sind ja nicht alle gleich, sondern manche DCs haben ja noch so bestimmte Rollen.
Ich dann diesen und unglücklicherweise auch noch einen PDC-Emulator.
Genau, weil PDC-Emulator ist halt eine dieser FSMO-Rollen, vielleicht mal kurz aufgeräumt. Es gibt so zwei der fünf Rollen sind halt für den ganzen Forest. Das ist nämlich dann einmal der Schema-Master und der Domain-Naming-Master. Der eine ist halt für Änderungen am Schema zuständig, am Active Directory-Schema zuständig, was also beschreibt, wie ein Objekt aussieht, welche Attribute es hat und so weiter. Da willst du halt nicht, dass jeder DC das macht oder machen kann. Das kann halt nur der Schema-Master machen. Das andere ist der Domain-Naming-Master. Der kümmert sich halt darum, um die Domain-Namen, Umbenennen von Domänen, das Hinzufügen, das Entfernen von Domänen zum Forest, da kümmert der sich drum. Und dann gibt es halt noch drei FSMO-Rollen, die halt dann domänenweit existieren. Du kannst ja innerhalb eines Forests mehrere Domänen haben. Das ist nämlich der von dir genannte PDC-Emulator. Fun Fact, wenn du ein Kennwort änderst, wird das als allererstes zum PDC-Emulator synchronisiert? Gibst du an irgendeinem anderen DC, weil die Kennwortänderung noch nicht rum ist, ein Kennwort ein, wird das erstmal oder ein potenziell falsches Kennwort wird erstmal Richtung PDC-Emulator abgefragt, weil der hat auf jeden Fall den aktuellsten Stand. Also wir haben den PDC-Emulator, wir haben den RIT-Master, jeder DC kriegt so einen Pool an Relative Identifiers, das ist so der hintere Teil der SID, damit Objekte halt eindeutig sind. Und das Letzte, und das ist die eigentliche Schwurbelei, oder die letzte Rolle hat mit der eigentlichen Schwurbelei zu tun, das ist der Infrastrukturmaster, der Infrastructure Master. Was macht der? Ich musste mal zuhören, wie der Mitarbeiter eines anderen Dienstleisters einem meiner Kunden erklärte, dass er ja jetzt einen weiteren DC gebaut hätte. Ja, und er hätte dann auch mal die FSMO-Rollen gemäß Microsoft Best Practice verteilt und hätte den Infrastructure Master von den anderen Rollen getrennt.
Ja, man hört ein tiefes Seufzen.
Genau.
Das warum? Alleine.
Also A, Gründung? Gibt es diesen Best Practice seitens Microsoft schlicht nicht, sondern Microsoft weist schlicht darauf hin, dass es einen bestimmten Fall gibt, bei dem man den Infrastructure Master auf einem anderen Domain-Controller positionieren sollte. Und zwar, man sollte ihn nicht mit auf einen sogenannten Global Catalog legen. Was macht der Infrastructure Master? Der prüft Referenzen zwischen Objekten, also ne, ist ein Benutzer Mitglied von und das domänenübergreifend. Und nur dann macht er das, nur dann wird er tätig. Ein Global Catalog hat in seiner Form als eben ja, Cache-globaler Katalog immer so ein Subset aller Objekte eh bei sich liegen. Und wenn das so ist, dann gibt es da ein Problem, weil dann kann der Infrastructure Master nämlich nicht tätig werden, beziehungsweise er kann diese Referenzen nicht auflösen, weil der DC eben alle Objekte kennt. Das wird nicht zum Problem in zwei Fällen. Entweder alle DCs sind Global Catalog oder aber du hast einen verdammten Single Domain Forest wie 98% aller ADs weltweit. Da macht der nämlich nichts. Das heißt, du kannst in deinem Single-Domain-Forest, und wenn der 30.000, 100.000 User hat, ja, kannst du alle fünf FSMO-Rollen einfach auf irgendeinem Hobel lassen. Stufst du ein DC runter, wird sich Active Directory selbstständig darum kümmern, die Rollen woanders hinzutreten. Ja, und wenn dir der Hobel mal kaputt geht, dann kannst du immer noch hingehen und sagen, ach so, übrigens, der Rollholder aller fünf Rollen ist am Sack, aber du machst jetzt mal alle anderen, also die kann man dann auch immer noch umziehen. Aber das ist auch, ich weiß, das liest man immer noch Und spätestens seit Server 2008 ist das auch einfach Mumpitz, weil wenn ich seit Server 2008, wenn ich DC hochstufe, der ist immer Global Catalog, weil der Haken macht das Ding zum Global Catalog, ist immer gesetzt.
Es gibt auch wenige Fälle, wo man davon abweichen sollte. Also die Faustregel, entweder du machst alle DCs zum Global Catalog oder eben auch nicht, und dann darf der Infrastructure Master nicht auf einem Global Catalog liegen. Richtig?
Korrekt.
Okay. Ich kenne tatsächlich Szenarien, wo man nicht auf alle DCs den Global Catalog installieren sollte.
Oh, das hat dann, ich bin gespannt.
Das hat dann mit Exchange zu tun. Und zwar folgendes. Ein Exchange ist ja in Multidomain-Umgebungen, ja, Sternchen. Nur wenn du mehrere Domänen hast in deinem Forest, ist das wichtig. Du hast ein Exchange, du hast zwei Domänen und der Exchange möchte eine Verteilergruppe auflösen, eine interne. Dazu geht er an den Global Catalog. Der schert sich auch nicht darum, was er als DNS eingetragen hat oder was auch immer er für Authentifizierung gerade für einen DC verwendet. Nein, er fragt einen beliebigen Global Catalog, bitte löst mir doch mal die Mitglieder dieser Verteilergruppe auf. So. Wenn das ein Domain-Controller aus einer Subdomäne ist und eine Verteilergruppe ist eine universelle Gruppe, es gibt ja noch diese Gruppenscopes, du hast domänenlokale Gruppen, nur innerhalb einer Domäne gültig, du hast globale, die du in diese domänenlokalen verschachteln kannst, andersrum nicht, und du hast universelle Gruppen, in die du Mitglieder aus mehreren Domänen packen kannst. Ja, in deine Domänenlokale kannst du auch eine globale Gruppe aus einer anderen Domäne packen und eine universale kann Mitglieder aus allen Domänen enthalten. Wenn du nun in deine universale Gruppe globale oder sogar Domänenlokale verschachtelt hast, aus einzelnen Domänen, dann wird ein Global Catalog in einer Subdomäne nicht alle Mitglieder auflösen können. Und du wirst dich wundern, warum funktioniert diese Verteilergruppe nicht? Warum bekommt nur die Hälfte der Empfänger diese Mail? Und dann kommt dann irgendwer an, im Zweifelsfall du oder ich, und guckt sich das an und analysiert das und sagt, du hast deine Verteilergruppen falsch gebaut. Das tut mir sehr leid.
Na gut, da muss man ja auch erstmal drauf kommen, ne?
Da muss man erstmal drauf kommen. Aber gut, Lösung war halt einfach, ich nehme den globalen Katalog eben runter von den Domain-Controllern der Subdomäne. Das heißt, der Exchange fragt auch nicht versehentlich bei denen an, wenn die Alternative darin besteht, ich muss jetzt 500 Verteilergruppen neu bauen, dann ist das wahrscheinlich noch die effiziente Variante.
Das klingt so. Aber gut, das ist halt im Zweifelsfall auch etwas, das wird halt erst dann zum Problem, wenn du irgendwann mal eine Subdomain irgendwo reinbaust. Ne?
Genau.
Vorher hast du das Problem halt schlicht ergreifend nicht. Mhm. Ja, das stimmt. Ich habe noch eine schöne Sache aus der Netzwerkwelt. PoE. Was machst du? Machst du PoE grundsätzlich an oder aus, wenn du einen Switch hast, der PoE kann?
Warum sollte ich PoE ausmachen?
Das frage ich dich.
Nein, ich weiß, das ist das. Ich habe solche Gerüchte auch schon mal gehört. Nein, da gehen die Geräte kaputt von, die da dran sind.
Genau,
die Netzwerkkarten von kaputt, habe ich gehört.
Habe ich auch immer wieder gehört. Ich hatte jetzt gerade ein Projekt bei einem meiner Kunden, die kriegen gerade eine neue Telefonanlage und damit auch IP-Telefone. Und die haben zwar relativ viele PoE-fähige Switches, aber überall ist PoE ausgeschaltet, weil soll man halt ausschalten. Also ich kann da jeden beruhigen. Ob ein Switch auf einem Port Strom liefert oder nicht, das wird quasi über eine passive Messeinrichtung geprüft, nämlich über, da gibt es dann so einen Innenwiderstand, der dann gemessen wird. Und erst wenn der in einem ganz engen Bereich liegt, was erfordert, dass bei dem Endgerät, was angeschlossen wird, entsprechend diese Messeinrichtung quasi am Netzwerkport verbaut ist, erst dann fängt an, der Switch überhaupt Strom zu liefern, beziehungsweise dann guckt er erstmal, oh, was ist denn das für eine Geräteklasse, wie viel Saft will das Ding denn eigentlich haben oder wie viel Saft möchte das Ding eigentlich ziehen. Also da kann ich jeden beruhigen, macht PoE einfach an. Also den Fall, dass ein Gerät kaputt gegangen ist, den habe ich noch nicht erlebt. Das ist wahrscheinlich auch so eine urbane Legende.
Ja, genau. Das ist quasi auch stateful. Das heißt, der Webbrowser schickt dir ja auch nicht einfach irgendwelche Internetseiten. Das heißt, der Switch schickt dir auch keinen Strom, wenn du keinen haben willst.
Das wäre ja eigentlich schön, wenn auf jedem Switchport, wenn da so, keine Ahnung, was hat PoE Plus? 17 Watt, 34 Watt, keine Ahnung.
Ja, 17.
Ach, das wäre schön, dann könnte ich mich manchmal einfach bei manchen Kunden einfach selber, wenn es dann zu doof wird, Finger in den Port gesteckt. Selbst getasert. nein, also lasst PoE einfach an, die Geräte kriegen das schon mit, ob da Strom kommen soll oder nicht. Es ist nämlich meist dann viel lästiger, dann im Nachgang genau zu pflegen, auf welchem Port bräuchten jetzt PoE und auf welchem nicht. Das macht wenig Sinn. Wie hältst du das denn, wo wir jetzt gerade bei PoE waren, einschalten, ausschalten, wie hältst du das denn mit IPv6? Oder jetzt
was
überlegst
du
aber
jetzt
sehr lange.
Damit?
Ja, ausschalten
was meinst
oder
du denn jetzt damit? Ich mache doch nichts Besonderes mit IPv6.
Ausschalten oder einschalten?
Ich lasse es an. Warum sollte ich es denn nicht anlassen?
Weil es das Internet langsam macht.
Das macht kaputt, ja. Das macht das Netzwerk kaputt. IPv6 genau. Ist böse und man kann sich die Adressen nicht merken. Ja, ich kenne das.
Genau, richtig. also auch da gibt es wieder jede Menge Dinge, so Halbwahrheiten und Empfehlungen, die da einfach gegeben werden, weil man es nicht ganz verstanden hat. Also Punkt 1, IPv6 macht erstmal nichts kaputt. Wenn irgendwas beim Einsatz von IPv6 nicht mehr funktioniert, dann hat man irgendwo ein Problem, dann hat man einen Config-Fehler. Beliebt waren da übrigens eine ganze Zeit lang Telekom-Router, also Teledat irgendwas. Man stelle sich vor, man hat ein kleines Kundennetzwerk, der Kunde hat dann möglicherweise auch keine Firewall, weil die kostet ja Geld, sondern einfach nur seinen Telekom-Router dahingestellt. Hat dann aber vielleicht doch einen Domain-Controller und benutzt diesen Domain-Controller als DNS. Und der ist dann auch mit dann meinetwegen über DHCP, IPv4, DHCP auch an die Clients verteilt. Alles wunderbar. Wenn diese Teledat-Router sind dann aber zum Beispiel hingegangen und haben über IPv6 nicht nur via Slack, also Stateless, Adressen verteilt, sondern sie haben auch gesagt, hallo, ich kann auch DNS.
Das ist schlecht.
Genau, weil spätestens seit Vista, Windows Vista, beziehungsweise Server 2008, ist V6 bevorzugtes Protokoll. Und wenn ein Windows oder ein Betriebssystem ab Vista, beziehungsweise Server 2008, die Wahl hatte, selbst wenn es ein Domänenmitglied war, benutze ich den IPv4 DNS oder benutze ich das, was mir jemand über IPv6 rübergeworfen hat, dann haben die Kisten sich immer für IPv6 entschieden, was dazu führte, ne, dass ein Client als Domain-Member dann keine GPOs bekam, sie nicht an der Domäne anmelden konnte, sonst irgendwas. Das ließ sich natürlich immer dann lösen, wenn man das böse IPv6, das nicht ausgereifte IPv6 deaktiviert hat.
Du meinst den Haken rausgenommen.
Ja, das ist ja die nächste Sache. Der Haken löst ja nur die Bindung und an der Netzwerkkarte und nicht das Deaktivieren des Protokolls, weil deaktivieren kann man IPv6, das ist dann ein Registry-Eintrag und Microsoft sagt ganz klar, Freunde, wir testen unseren Scheiß nicht ohne IPv6. Knipst ihr es ab und ihr habt ein Problem, wir sind raus. Ja, also deswegen sage ich den Kunden noch immer, also wenn du kein IPv6 haben willst, dann sorg eben dafür, dass keines deiner Netzwerkgeräte irgendwie Adressen oder Präfixe annonciert, sonst irgendwas und ansonsten konfigurier es einfach sauber durch. Das ist immer noch besser als V6 abzudrehen. Ich meine, wir haben es im Office auch, ne? Wir haben auch schön Dual-Stack gebaut. Ich habe IPv6 zu Hause. Ich habe kein Problem und zumindest, wenn ich jetzt mal hier zu Hause mal so schaue, wie sich so die Protokollanteile verteilen, das allermeiste ist mittlerweile V6.
Mhm. Ja. Es ist echt also nicht mehr die Regel, dass du auf IPv6 nicht alles erreichst.
Nein, also ne, ganz klar. Gut, ein bisschen hässlich ist so dieses ganze Thema Carrier-Grade-NAT. Da haben wir ja dann auch so teilweise schon mal im Warnumfeld so ein bisschen Trouble mit. Aber das lässt sich ja meistens auch lösen. Kriegst du dann gegen Einwurf kleiner Münzen, kriegst du dann doch noch eine statische IPv4-IP. Und ja, ne, wenn euer Carrier irgendwie neuen Anschluss legt, immer schön V6 mit anhaken, dass ihr das haben wollt. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, und Adressen kann man sich nicht merken, muss man sich auch nicht merken, weil habe ich ja DNS für.
Sag doch nicht mir das. Und das, wo sich die meisten doch so viel Mühe geben, sich so fein konstruierte Namen auszudenken. Unter uns gesprochen, ich verstehe das nicht. Ich sehe so häufig so ein Namensschema, wo im Namen eines Servers die Information mit drin stehen muss, dass es ein Server ist und dass es eine VM ist und manchmal noch das Betriebssystem, und dann hat man am Ende vielleicht noch so zwei Zeichen übrig, um eine Funktion zu beschreiben. Und dann frage ich mich schon immer, why?
Ja, ich glaube, das
ist... Du kennst diese Benennungskonzepte, ne?
Total, total. Also ja, die gehen mir auch immer schlecht von der Hand. Ja, keine Ahnung, woher das kommt. Vielleicht ist das auch häufig dann der Drang dazu, Dinge zu strukturieren. Ne? Oder die kommen halt aus dieser physikalischen Serverzeit, ne, wo du dann, also ich meine, warum willst du einer VM irgendwie mitgeben, in welchem Datacenter sie läuft? Das ist im Zweifelsfall egal. Ja, auch das Betriebssystem im Servernamen, eigentlich ist das egal. Aber meistens haben die Kunden sich dabei ja auch irgendwas überlegt. Also klar, keiner überlegt sich dieses Namenskonzept, und diese Namenskonzepte, die bedingen ja, dass sich da jemand mal echt Gedanken zu gemacht hat. Aber ich bin ja kein Freund von komplizierten Namenskonzepten. Das macht Namen immer lang. Und wenn man mit Namen arbeitet, dann ist das immer, wie hat mein Mathe-Prof immer so schön gesagt, viel Schreibarbeit.
Mhm. Du hast noch 15 Zeichen.
Oh, ich kenne auch noch die Kunden, die ihre Namen zwanghaft auf 8 Zeichen limitiert haben.
Oh ja, ich habe auch schon die Aussage gehört, ein NetBIOS-Name muss 15 Zeichen haben.
Muss? Oder? Er sollte jetzt nicht länger sein.
Ja, länger geht nicht, aber er sollte auch nicht kürzer sein, habe ich mal gehört.
Auch eine schöne Schwurbelei.
Ich kenne da sogar eine Domäne.
Okay. Was hältst du denn von der Aussage, dass Glasfaser schneller ist als Kupfer?
Woher? Was haben die Leute mit Kupfer schon gemacht? So?
Ne? 1000 Base SX ist schneller als 1000 Base T.
1000 Base, okay, nein.
Ich glaube, das ist wie, was ist schwerer, ne? Die Tonne Federn, die Tonne Blei.
Genau.
Nein, also da kann ich auch die Leute beruhigen, das stimmt einfach nicht. Ne? Also wenn irgendwo 10 Gigabit dran steht, dann ist da auch 10 Gigabit drin, und das ist auch das Medium total Latte. Das
ja,
ist
wenn
egal.
Du nicht gerade 200 Meter Strecke dazwischen hast, stimmt das, ja.
Bei OM0 oder sowas, ne?
Genau.
Ja, Kinder, ne? Das ist übrigens auch nochmal so, lasst dieses Multimode sein. Also wenn ihr Glasfaser legt, immer schön Single Mode, ja, immer Single Mode legen. Und ja, die Optiken sind teurer, aber mein Gott, ja, das ist ja jetzt auch, wenn man mal sein Netzwerk neu macht, kein Drama, da auch ein bisschen Geld für Optiken auszugeben. Aber man hat dann einfach sehr viel länger Ruhe, ne? Weil eine 30 Jahre alte Single Mode, da mache ich dir heute noch 10 Gigabit drüber, eine 10 Jahre alte oder 20 Jahre alte oder 30 Jahre alte Multimode, da mache ich gar nichts mehr mit. Also das ist auch so, da ist die Optik sicherlich teurer, das Kabel ist nicht teurer. Ja. Was auch noch schön ist, wenn wir Rex bauen oder Rex bestücken, was machen wir? Worauf achten wir dabei?
Boah. Ja, okay, du meinst jetzt wahrscheinlich nicht die Einbaureihenfolge, also sinnvoll. Ja, so, wenn du mehrere Server hast, dann nummerierst du die von unten nach oben, weil dann kannst du noch welche oben drüber bauen, damit deine Nummerierung erweitern. Aber nein, ich vermute, du meinst sowas, weil da hatten wir ja auch schon einiges an Elend mit Platz zwischen Servern.
Oh, großartig, oder? Wir lassen zwischen jedem der Server eine Höheneinheit frei, damit die Luft da durchgehen kann.
Bitte nicht.
Okay, keine gute Idee.
Nein.
Also, ne, Leute, Rex mit Servern, Rex-Server, ja. Wirklich dicht machen. Das heißt, die Server und die Komponenten übereinander, kein Platz dazwischen und alles andere, was frei ist, mit Filler-Panels zumachen. Weil gerade wenn man in einer Welt lebt, wo man dann Warmgang, Kaltgang hat, die Kisten ziehen die kalte Luft von vorne an, machen sie warm, blasen sie hinten wieder raus und da ist es blöd, wenn die kalte Luft zwischen den Servern durchgeht. Ja, die halten das aus, dass da drüber und da drunter ein Server warm ist. Also keinen Platz dazwischen lassen. Das hat mit, also da muss man jetzt nicht irgendwie irgendwas, ja, mit Thermodynamik oder sonst irgendwas. Einfach keinen Platz lassen. Die können das abhaben und das ist besser und mach das Reck einfach dicht. Das ist besser. Dann kennst du noch eine andere schöne IT-Schwurbelei?
Ich hatte da jetzt so eine IT-Schwurbelei, die ich gerne erzählen würde. Das wäre fast schon der Aufreger der Woche.
Moment. Dann, warte, lass mich eine Kapitelmarke setzen und wir kommen zum Aufreger der Woche.
Ich habe heute den Satz gehört, ich habe ja erzählt, neue Domäne, neuer Forest aufgesetzt. Und da arbeiten mehrere Unternehmen dran. Ich hörte dann von einer Seite, ja, ich habe mir ein Konzept für die AD-Replikationswege ausgedacht. Und ich dachte, warum? Es wurde also Wert darauf gelegt, dass nicht die automatisch generierten Wege, meine Meinung, ich habe noch nie ein Problem damit gefunden, dass aber zwischen den Sites nicht die automatisch generierten Replikationswege zwischen den DCs verwendet werden sollen. Das war jetzt so gut, denke ich, ja gut, dann bin ich ja mal gespannt. Das Ganze hat nur einen Flaw. Gehst auf einen Domain-Controller hin und wirfst diese ganzen Replikationspfade weg, dann repliziert sich die Info nicht mehr. Das heißt, du musst sie dann auf allen Domain-Controllern bauen, logischerweise. Das darf man dann halt auch nicht vergessen. Das war jetzt implizit mein Aufreger der Woche.
Ja, also.
Ich immer feststellte so, huch, warum repliziert eigentlich mein DC hier so nicht hin oder her?
Ja, also da muss man da vielleicht mal ein bisschen ausholen. Also die Active Directory-Replikation, wie wir sie heute kennen, die ist jetzt über 20 Jahre alt. Ne? Die geht immer noch davon aus, dass eine Breitbandverbindung 500, weiß nicht, oder 128 Kilobit hat, ja, zweimal ISDNB-Kanal. Aus der Zeit kommt das Ganze. Du kannst sogar AD-Replikation über SMTP machen. Das macht heute kein, ja, das habe ich noch nie gesehen. Die AD-Replikation hat erstmal kein Problem damit, wenn Standorte voll vermascht sind. Also jeder Standort kann jeden Standort erreichen. Das wird dann hässlich, wenn du das eben nicht hast. Zum Beispiel, dass du Standort A in der Mitte, B und C an den Seiten und B kann C halt nur über A
nicht
erreichen.
Direkt erreichen.
Da genau. Kann es sein, dass du wirklich dann handgedengelte Replikationstopologien, Hubspoke, sonst irgendwas bauen musst.
Genau,
aber
zusätzlich.
Solange sich alles erreicht, in Gottes Namen, die bauen sich ihren Replikationsring schon ordentlich zusammen.
Ja, und wenn dir am Ende, wenn du dir das anschaust und dir fehlt immer noch ein Weg, dann füge ihn da hinzu und schmeiß nicht die vorhandenen weg.
Genau.
Ganz richtig. Einfach.
Ja.
Und wenn du sie wegwirfst, dann mach es wenigstens auf allen Domain-Controllern.
Ja, aber das ist, wenn man einmal so eine Replikationstopologie hatte, dann ist das auch immer so ein bisschen, ne, sitzt man ja auch oft dabei, so F5 und ne, Force Replication und hin und her.
Genau, ja, Rechtsklick, jetzt replizieren.
Genau. Ja, ich habe auch einen Aufreger der Woche, der hat damit, der hat auch mit AD zu tun. Und mit Exchange. Ja, Exchange ist ja immer ein Garant für einen guten Aufreger der Woche, aber heute hatte ich schon wieder. Ich hatte bei einem Kunden einen neuen, oder ich hatte, der Kunde hat eine 3-Knoten-Dacke habt und wir wollten noch zwei weitere Exchanger hinzupacken, haben die beiden installiert, 4 kein Problem, 5 alles schick. 5 bekamen wir dann nicht in die DAC, Failover Clustering ließ sich nicht installieren. Kuriose Fehlermeldung, haben wir gesagt, ich komme hier drauf geschissen, Exchange deinstalliert, Kiste weggeworfen. Kunde hat die Kiste neu deployed. Wir dann also gestern, ich da mit dem Kollegen vor Ort, Exchange dann da neu installiert, ne, läuft auch flawless durch das ganze Setup. Wir wollen die ECP aufrufen, krude Fehlermeldung. Ich denke so, die hast du doch schon mal gesehen? Ja, stellt sich raus, ist die gleiche Fehlermeldung, wie wir sie im Juli letzten Jahres häufig hatten, nach dem Security-Update, so was dann, wo dann halt Exchange-Installation mit abgelaufenen OAuth-Zertifikaten auf die Nase gefallen sind. Ah, okay, guckst du nach, komisch, die Kiste hat gar kein Zertifikat dafür gebaut. Da gibt es ja immer dieses Microsoft Exchange Server Authent-Out Certificate für diesen Zweck. Hat die Möhre gar nicht. Naja, baust es halt eben neu, ne? Administrative Elevated PowerShell geöffnet, Befehl reingehackt, Fehlermeldung bekommen, hier AD, bla bla bla, Insufficient Permissions hin und her. Okay, da hatten wir beide den Kaffee schon wieder auf. Haben dann erstmal an den Tag einen Haken gemacht, heute Morgen dann direkt wieder Call zusammen und dann haben wir uns angeguckt und dann mal links, mal rechts und dann hatten wir erst schon die Vermutung, weil der neue Server war noch in einer anderen UU, da gab es noch andere GPOs und wir sagten, okay, der Kunde hängt Security auch immer ganz hoch, ist auch gut so, top, wir die Kiste umgezogen, andere UU durchgetreten, nee, das war's nicht. Dann hatte ich aber noch das war dann tatsächlich wirklich ein Educated Guess, ne? Guckst du die Gruppenmitgliedschaften vom Computerkonto an. Und dann fällt dir auf, Moment mal, warum ist diese Kiste, die jetzt rumzickt, warum ist die nicht Mitglied der Gruppe Exchange Trusted Subsystem? Das ist schlecht. Also wir haben uns erstmal gefragt, warum ist diese Installation denn überhaupt durchgelaufen? Wir haben sie dann da reingepackt, die Büchse, haben sie nochmal durchgetreten und siehe da, Applaus, Applaus, nicht nur funktionierte dann der Befehl und wir haben ein neues Zertifikat erstellt, nein, es poppten noch einmal auch die 35 anderen auf, die wir schon mal erstellt hatten, wo wir dann immer einen Fehler bekamen. Gut, dann stellte sich aber raus, okay, wir haben jetzt ein Zertifikat, wir mussten dann trotzdem nochmal mit Set-Out-Config und ne, hier ist übrigens der Certificate-Hash und ne, Effective-Date und lalala. Und haben wir dann leider für 2 Stunden mal Uber kaputt gemacht in der ganzen 5-Knoten-DAC. Weil Zertifikat wurde dann schön auf alle anderen Server rumgetreten. Und jetzt kommt wieder das Zeitzonen-Thema. Ja, wir haben zwar bei diesem Zertifikat ein Datum mit angegeben, aber intern ist das immer UTC und wir sind UTC plus 2. Konntest du die Uhr nachstellen? Wir haben 2 Stunden gewartet, ja. 11.53 Uhr F5 angemeldet, over ging wieder.
Oh nein.
Ja, dann haben wir das Ding noch eben in die DAC reingeschmissen, haben die Datenbank repliziert. Und dann hatten Christian, Grüße gehen raus, und ich den Kaffee auch schon wieder auf. Ich weiß gar nicht, warum. Manchmal frage ich mich wirklich, warum ich damals nicht, als es darum ging, wer kennt sich hier bei uns mit Exchange, warum ich nicht einfach die Schnauze gehalten habe. Mein Leben wäre so viel einfacher, wenn ich mich in diesem Fall einfach dumm gestellt hätte. Jetzt habe ich diese scheiß Baustelle mit Exchange seit über 20 Jahren an den Hacken. Ja? Also ich komme ja aus einer Zeit, da hatte Exchange noch keine Jahreszahl im Namen, sondern da reden wir über Exchange 555 auf NT4 und hin und her.
Das heißt, du kennst auch noch X400-Adressen, ja. Wir sind jetzt das erste Mal begegnet.
Wo hast du denn noch welche gesehen?
Ach, bei einer, in einer unserer größeren Kundenumgebung.
Nein.
Doch, da steckten die noch in der Default Policy. Und die Default Policy war sogar noch eine Exchange 5.5 Policy. Die musste ich erstmal upgraden.
Kann das vielleicht damit zusammenhängen, dass da sogar noch X400-Adressen drin waren?
Ja.
Ach du Scheiße. Oh, was kommt als nächstes? Groupwise von November?
Das habe ich jetzt aber auch nicht als Aufreger der Woche empfunden. Das war jetzt so. Man ist ja schon viel gewohnt.
Viel Leid. Ich sag dir echt, im nächsten Leben mache ich irgendwas mit Holz.
Und kleine Tierchen?
Kleine Tierchen schnitzen oder so.
Ja, vielleicht.
Ich also wenn du mich noch ein bisschen Exchange machen lässt, dann gibst du mir besser keine scharfen Gegenstände. Also.
Ich glaube, ich würde französische Bulldoggen zu Therapiehunden ausbilden. Das ist nicht viel Arbeit und macht Spaß.
Als Therapiehund? Was für eine Therapieform? Leg dich einfach auf den Boden und...
Guck niedlich, genau.
Okay, das, ja, das wäre ein Plan. Oh Mann. Ja, ich würde sagen, dann haben wir es doch eigentlich mal wieder ganz gut geschafft. Jetzt müssen wir den morgigen Tag noch irgendwie über die Bühne bringen. Und gut, ich habe ja auch bald Urlaub, aber ich fahre nicht weg. Also sollten wir die nächste Folge dann auch wieder innerhalb der nächsten 2 Wochen irgendwie auf die Kette kriegen. Mhm. Ansonsten, ja, habt eine gute Zeit. Bleibt weiterhin gesund, bleibt uns treu, kommentiert fleißig, gebt uns Feedback. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder. Bis dann.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.